Hallo, hallo, hier ist Radio X und ihr hört jetzt die Sendung Index. Index, das ist das Magazin, in dem, so sagen wir immer wieder, manches besprochen wird, was anderswo auf dem Index stände. Das heißt, wir wollen heute in dieser Sendung einiges erarbeiten, wir wollen einiges zur Sprache bringen, was zwar sonst auch in der öffentlichen Meinung Thema ist, was aber unserer Auffassung nach einige kritische Argumente verdient. Wir wollen also mit einem Wort einen Gegenstandpunkt zu dem, was zwischen den Sabine Christiansens und den sonst geltenden Sendern, den großen Zeitungen und Zeitschriften, was dort verbrochen an Argumenten wird, was dort besprochen wird, das wollen wir einer kritischen Sichtung unterziehen und Gegenargumente entwickeln. Das heißt, wir wollen nicht einfach einen neuen Gegenstandpunkt einnehmen, sondern wir wollen diesen Gegenstandpunkt begründen. Wir wollen die Wozus, die Warums, all das, was in der öffentlichen Debatte so selbstverständlich unterstellt wird, einmal wirklich zur Frage machen. Wir wollen also in Frage stellen, was allgemein gilt. Heute hier im Studio Andreas Jans als Redakteur und mir gegenüber sitzt Heinz. Hallo Heinz.
Hallo Leute.
So, tja, und unser heutiges Thema ist, nein, nicht das, was zurzeit die Bild-Zeitung bewegt, also nicht die Soldaten und ob vielleicht die armen Kerle, wenn sie in Afghanistan dienen, vielleicht doch etwas verrohen und dann bei ihrem schönen Job den Schädel hinzuhalten und anderen Leuten den Schädel wegzupusten, ob sie dabei auch noch mit Schädeln posieren sollten. Nein, das ist heute nicht unser Thema. Wir haben uns ein anderes Thema vorgenommen. Wir haben uns das Thema vorgenommen, die sogenannte Unterschichtsdebatte. Die sogenannte Unterschichtsdebatte, man muss sich schon fast ein klein wenig zurückerinnern, weil, so ist es ja in unserer Medienzeit, diejenigen, die diese Debatte aufgebracht haben, haben sie einige Wochen betrieben und, naja, dann wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Aber schauen wir uns einfach einmal an, was in dieser Debatte überhaupt thematisiert wurde. Da war es so, dass der SPD-Vorsitzende Beck ein großes Interview gegeben hat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und in diesem Interview hat er erklärt, wie er die Außendarstellung der SPD renovieren möchte, wie er dafür sorgen will, dass egal, was diese Partei in der Großen Koalition macht, sie möglichst viele Stimmen bekommen kann. Dafür hat er darauf hingewiesen, er möchte gerne, das passt auch viel besser zur Politik seit Agenda 2010 und auch zu der Politik der Großen Koalition, er möchte gerne in den Vordergrund stellen, die SPD sei auch die Partei der Leistungseliten, jawohl, auch die, die doch bisher immer eher CDU und FDP gewählt hätten, dürften jetzt SPD wählen. Und dann kommt er auf ein Thema zu sprechen, es ist bezeichnend, und zwar in einer Nebenbemerkung sagt er, es gibt ein Problem. Das wörtliche Zitat heißt, es gibt zu viele Menschen in Deutschland, die keinerlei Hoffnung mehr haben, den Aufstieg zu schaffen. Sie finden sich mit ihrer Situation ab. Sie haben sich materiell oft arrangiert und ebenso auch kulturell. Manche nennen das Unterschichtsproblem. Soweit das Zitat von Herrn Beck. Und was passiert nun? Nun hebt eine muntere und gar nicht lustige Debatte an, über die Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, die spricht von einem abgehängten Prekariat und möchte ermitteln, wer passt alles eigentlich zum Wählerpotenzial der SPD. Und das Wort von der Unterschicht, das böse Wort, das macht die Runde. Und alle Zeitungen möchten es kommentieren, der eine so, der andere so. Und manch einer spricht sogar wie SPD Thierse von der Klassengesellschaft. Wir leben selbstverständlich in einer Klassengesellschaft, so tönt dieser Ost-SPDler und auch ein konservativer Vordenker, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, Paul Nolte, bekommt in den Zeitungen großen Platz eingeräumt, um zu sagen, ja sicher, eine Klassengesellschaft, das hat man schon. Das ist also das Thema und mit diesem Thema wollen wir uns heute ein wenig näher beschäftigen.
Gut, also, die Unterschicht, die hat sich zwar überhaupt nicht selber zu Wort gemeldet, ist aber von oben her zum Hauptthema der letzten Zeit ausgerufen worden. Die Unterschicht, manche sind sogar so weit gegangen, daraus ein neues Klassenproblem zu beschwören. Schon auffällig. Unterschicht oder gar Klassen, das sollte man doch für die Gesellschaft der sozialen Marktwirtschaft und der freiheitlichen Demokratie gar nicht mehr sagen dürfen. Geben Sie jetzt also unser einem Recht, der seit Jahr und Tag sich über die Klassengesellschaft beschwert? Ja, Vorsicht vor einer solchen Auffassung, die würden unser einem Recht geben, da kann ich eigentlich nur warnen. Und zwar deswegen, weil es ist doch sofort auffällig, die Leute, die jetzt über die Unterschicht herziehen oder die gar eine Klassenscheidung daran entdeckt haben wollen, wie die darüber reden, ist sofort ersichtlich, es geht denen gar nicht drum, einen gesellschaftlichen Sachverhalt festzustellen, ihm auf den Grund zu gehen, vielleicht systematische, schlechte Gründe für die Verfasstheit dieses Ladens zu finden, um dann begründeterweise eine Gegnerschaft gegen diesen Laden anzumelden. Nein, darum geht's todsicher nicht. Sondern all diese Leute, die jetzt bedenklich von der Unterschicht oder gar einer neuen Klassenscheidung reden, die wollen warnen davor, dass so etwas bei uns Platz greift. Die haben gewissermaßen sich das Vorurteil zu eigen gemacht. So etwas darf doch bei uns nicht wahr sein. Das ist doch so etwas wie eine Beschämung für unseren feinen Laden hier. Und infolgedessen ist der ganze Tenor der Berichterstattung und der Besprechung daraufhin angelegt zu sagen, aufgepasst, wir haben Veranlassung, wir haben Gelegenheit zu warnen davor, dass sich so quasi unter der Hand in unserem Laden Verhältnisse etablieren, die gewissermaßen zu viel, ein zu großes Ausmaß an Scheidung zwischen Reich und Arm, zwischen oben und unten, beinhalten. Und das verträgt unser Laden sehr schlecht, weil dann könnte der am Ende doch glatt so aussehen wie eine Klassengesellschaft. Obwohl er das doch nie und nimmer ist. Da könnte doch zum Beispiel anstelle dieses beliebten Soziologenbildes, wie unsere Gesellschaft beieinander ist, kennt ihr doch alle, eine Zwiebel sind wir, mit ganz viel breitem Mittelstand, sodass das bis oben und unten gar nicht ins Gewicht fällt. Also da kommen Leute her und sagen, diese wunderbare Zwiebel einer Mittelstandsgesellschaft oder wie das ist, dann immer heißt, die droht zu degenerieren, und zwar anstatt als anmutige Zwiebel daherzukommen, wird sie jetzt eine Pyramide mit ganz wenig ganz oben und ganz viel ganz unten. Tja, und dann bleiben besagte Berichterstatter oder Bedenkenträger, die bleiben gar nicht bei dieser ihrer Feststellung, wenn es denn so sein sollte mit der Schichtengliederung in diesem Laden. Sie wollen ihr gar nicht auf den Grund gehen, sondern sie gehen von vornherein mit der Werf an die Sache heran zu sagen, das schickt sich nicht in unserem Laden. Ganz analog Leute, die Zweiklassenmedizin anhand der Gesundheitsreform festgestellt haben wollen. Auch das ist eine einzige Warnung, sich gerade nicht auf die festgestellte Tatsache, den festgestellten Sachverhalt einzulassen und seine Gründe zu ermitteln, sondern bringt eine gute Meinung über den eigenen Laden zu Gehör, die durch gewisse Ausreißer in Frage gestellt sein könnte. Nun ja, wenn die Klarstellung gelaufen ist, dann kann ich ja sagen, immerhin, wir wollen uns diese Aufregung mal zunutze machen, um Folgendes zu besprechen. Wir haben heute ja auch 2 Stunden, können uns also recht ausführlich dazu verbreiten. Erstens natürlich, was man hierzulande über die Unterschicht zu sagen weiß. Zweitens aber auch, wollen wir uns die Freiheit nehmen und gewissermaßen den Themenbereich etwas ausweiten, weil uns so viel dran gelegen ist und weil wir auch häufig danach gefragt werden, nämlich auszuweiten in Richtung auf das Thema Klassen, beziehungsweise wie die bürgerlichen Denker dazu stehen, was ihre Argumente in puncto Klassenleugnung eigentlich wert sind und was über die sozialen Kollektive der demokratischen sozialen Marktwirtschaft wirklich zu vermelden ist. Einen Hinweis möchte ich gleich noch sagen, damit man nichts verwechselt. Auch diejenigen, die jetzt in dieser Unterschichtdebatte zu der Bezeichnung Klassen greifen, also eine Klasse namens Unterschicht oder so etwas Ähnliches ausrufen oder davor warnen, dass sowas sich etablieren könnte, die meinen mit Klasse eben diese sogenannte Unterschicht oder mit der wissenschaftlichen soziologischen Bezeichnung, die jetzt so bekannt geworden ist, das sogenannte abgehängte Prekariat. Und das ist ganz entschieden etwas anderes, als was der alte Marx zu den Klassen für eine Auffassung gehabt hat. Der hat bekanntlich die Auffassung gehabt, die Klasse der Lohnarbeiter, weil die andere Klasse, die der Kapitalisten, das Eigentum auf den Reichtum und auf die Produktionsmittel des Reichtums besitzt. Deswegen ist die Lohnarbeiterklasse, also alle Leute, die nichts außer ihrer Arbeitskraft zu vermarkten haben, vom Zugang zum Reichtum ausgeschlossen. Und das ist der Klassengegensatz, der den Kapitalismus kennzeichnet. Das ist mit der Unterschicht todsicher nicht gemeint. Das soll man bitte im Auge behalten.
Na, wenn der Sänger selber sagt, der Himmel kann warten, dann wollen wir mit unserem Thema weitermachen. Wir haben angekündigt, wir wollen ganz anders als sonst diese Unterschichtsdebatte einmal zum Thema machen. Und vielleicht ist es am Anfang, wir werden später in diesen 2 Stunden noch ausführlich darauf eingehen, einmal ganz wichtig, auf die Sache selbst am Anfang schon mal einen Blick zu werfen. Auf die Sache selbst, die angesprochen und so seltsam besprochen wird. Wie seltsam, das wollen wir ja gleich noch anschauen. Die Sache selbst heißt, es gibt in dieser Gesellschaft, wie auch immer, eine recht große Bevölkerungsgruppe, die nicht nur recht arm ist, sich das Geld einteilen muss und davon, dass sie das Geld einteilen, auch nicht so recht froh werden, sondern es gibt sogar welche, die sind so arm, dass man sagen muss, naja, nah am Elend. Und dieses rein materiell, nur nach dieser Seite einmal genommen, da könnte man überlegen, woher kommt das? Woher kommt es, dass so viele Leute in dieser Gesellschaft in so großer Armut und so viele sogar in Elend leben? Nun, dann könnte man darauf kommen. Dies ist die andere Seite von dem, was in unserer Gesellschaft eingerichtet ist als Arbeit, abhängige Arbeit, Arbeit für Gehalt und Lohn. Denn ein großer Teil derer, die auf Arbeit für Lohn angewiesen sind, die darauf angewiesen sind, von dem Lohn, den Unternehmer für lohnende Arbeit bezahlen wollen, zu leben, kann dies nicht oder kann es kaum. Viele vom Lohn Abhängige sind aus der bezahlten Arbeit herausgefallen, herausgedrängt worden. Sie sind arbeitslos, ausgemustert. Warum eigentlich? Weil sie für die Reichtumsvermehrung in dieser Gesellschaft nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, in dieser Gesellschaft wird ständig Reichtum vermehrt in Geldform, in Kapitalform, und diese riesige Reichtumsvermehrung geht einher mit Armut, Verelendung. Es geht damit einher, dass die Leute, die arbeiten, nicht recht reich dabei werden. Und es geht damit einher, dass diejenigen, die nicht einmal mehr in Arbeit kommen, noch elender sind, dass es ihnen noch schlechter geht. In dieser Gesellschaft gibt es also eine Scheidung. Dies das Erste, was man einmal sagen kann, wenn von einer Unterschichts- und Armutsdebatte die Rede ist. Es gibt in dieser Gesellschaft jede Menge Reichtum, er ist aber nicht dafür da, dass die Leute an ihn herankommen, dass dieser Reichtum einfach für die Versorgung der Menschen da wäre. Im Gegenteil, dieser Reichtum, wie wir ihn in unserer Gesellschaft hier kennen, braucht arme Leute, die immer wieder für wenig Geld arbeiten gehen, für etwas mehr Geld auch noch mehr arbeiten gehen wollen, die darauf angewiesen sind, ihr Geld so zu verdienen. Und auf der anderen Seite eine ungeheure Masse an Reichtum. In dieser Gesellschaft gibt es also, wenn wir von Leuten, die in Armut leben, sprechen, eine Trennung, die nichts damit zu tun hat, dass es wie in anderen Gesellschaften vor Hunderten von Jahren nicht genug gäbe, sondern in dieser Gesellschaft gibt es eine gesellschaftliche Scheidung zwischen Armut und Reichtum, die heißt, die Armen kommen an das, was es an Reichtum gibt, einfach nicht heran, weil dafür ist der Reichtum nicht da. Die Produktion von Reichtum in dieser Gesellschaft dient dazu, Wirtschaftswachstum, Kapitalwachstum hervorzubringen. Und die Verarmung in dieser Gesellschaft, dies eine erste These, das ist ein Produkt der herrschenden Wirtschaftsordnung. Und diese Verarmung, sie wird von der Politik staatlich betreut. Das ganze Wesen von arme Leute gehen arbeiten, damit viel Reichtum in Kapitalform entsteht, wird staatlich eingerichtet, organisiert. Und dann kommt als eine Konsequenz der Organisation von Nützlichmachen für kapitalistischen Reichtum heraus, dass es auch noch Millionen Leute gibt, die aus der Benutzung der Unternehmerschaft herausfallen, dann überhaupt keine Chance haben, sich ein Brot mehr zu verdienen und vollends absacken, ganz arm sind. Und auch diese werden staatlich durchsortiert und aussortiert, und es ist dann, wenn man es so sehen will, eine konsolidierte, zu einem festen Bestandteil dieser Gesellschaft gewordene, große, beaufsichtigte Schicht von Menschen, eine betreute Bevölkerung, die als Überbevölkerung zu bezeichnen, eben dann sich anbietet, wenn man sagt, Überbevölkerung, wofür sind sie eigentlich über? Ja, für den Reichtum, der in dieser Gesellschaft dafür da ist. Mehr Geld für Unternehmerschaft, für Unternehmen in Kapitalform zu bringen. Diese große Schicht von Leuten, zu der auch die gerechnet werden, die unter Arbeitsverhältnisse fallen, in Lohnformen, wo man nicht weiß, ob man morgen wiederkommen darf oder muss, wo man von dem Lohn, den man bekommt, nicht leben kann. All auf solche Dinge wird angespielt, wenn heutzutage so selbstverständlich davon gesprochen wird, wir haben doch eine Unterschicht, wir haben ein Problem. Und diese Problemformulierung ist eine einigermaßen seltsame. Weil einerseits Armut, sogar Elend, verschwiegen wird da gar nichts. Aber der Zusammenhang zu der Gesellschaft und zu der Gesellschaftsordnung, die solche Millionen Verarmte und Leute, die von Armut im strengen Sinn bedroht sind, von Elend bedroht sind und von Armen, die ständig sich anstrengen müssen, damit sie ihren Lohn verdienen, die ständig losgehen. Zu dieser Gesellschaftsordnung wird gar nicht der Bezug hergestellt, den ich hier einmal versuchte anzudeuten. Nein, in der Unterschichtsdebatte, da geht es um etwas ganz anderes. Da wird über die Fragen gesprochen, macht diese Unterschicht nicht in dieser Gesellschaft Sorgen? Ja, wem Sorgen, könnte man fragen? Denen, die betroffen sind? Nein, so ist es nicht gemeint. Nicht denen, die betroffen sind, denn deren Sorgen werden gar nicht thematisiert. Die Unterschicht macht Sorgen den Politikern, denn die Politiker und ihre öffentlichen Verlautbarer in den Funkhäusern, in den Fernsehanstalten, in den Zeitungen, die mitdenken und bei jeder Frage den Puls der Politiker fühlen und ihn übersetzen, all diese, was drücken sie eigentlich aus? Sie drücken aus, die da unten machen Sorgen. Und wir wollen uns einmal anschauen, welche Sorgen sie nennen und warum sie die Unterschicht thematisieren und wie sie die thematisieren. Und das Erste, was auffällt, das ist schon ganz witzig. Der erste Punkt heißt, einige sagen, was, wir haben eine Unterschicht? Uiui, darf man denn das so sagen? Andere sagen, dadurch, dass schon lange Armutsberichte geschrieben werden, sollte man sich darüber erst gar nicht mehr aufregen, weil, wenn es doch schon so lange und immer wieder Armutsdebatten gibt in dieser Gesellschaft, dann ist das Ganze eigentlich nicht der Aufregung wert, also Abregung angesagt. Und dann gibt es sie, die Politiker wie zum Beispiel Müntefering, die stellen sich gleich hin, sprechen über Armutsberichte, Leute, die es schwer haben und was wollen Sie denn nun eigentlich sagen? Wollen Sie sagen, woher kommt das? Nein. Vor allen Dingen wollen Sie erst einmal eins sagen. Wie muss man dieses Phänomen deuten? Denn wir, die SPDler, die Politiker überhaupt, die politische, verantwortliche Schicht, diese Politiker, wir bestimmen die Deutung, wir definieren uns die Armut schon zurecht. Und hört darauf, so muss man es dann sehen. So muss man die Armut sehen. Unterschicht, sagt zum Beispiel Müntefering, das darf man nicht sagen. Tja, warum eigentlich nicht? Ja, da würde man die Unterschichtler beleidigen. Ist es eigentlich so, dass wenn man angenommen mit Unterschicht wäre eine Wahrheit getroffen, dass wenn man eine Wahrheit ausspricht, man das Aussprechen einer Wahrheit lassen muss, weil sonst fühlen sich die Leute, die in dieser Situation stecken, so schlecht. Ist das eigentlich eine sehr zutreffende Logik? Dieses in der bürgerlichen Gesellschaft ist die Bezeichnung, du kommst ja von unten, du gehörst nicht zu denen ganz oben. Ja, da weiß man, das ist eine Art Herabsetzung, wenn sie von irgendwem geäußert wird. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn die Politik sich hinstellt und sagt, Unterschicht, das sagen wir nicht. Wir sagen, wir haben ein Problem mit denen und dieses Problem, das bestimmen wir jetzt mal. Wir bestimmen das Problem Unterschicht ganz genau, nämlich so. Wir sagen, in dieser Gesellschaft bringen die da unten nicht mehr das, was wir, die Politiker, von ihnen erwarten. Sie bringen nicht mehr, was wir von ihnen erwarten, nämlich in ihrer Lage, sich so zu benehmen, dass nichts anderes herauskommen kann als Anstand. Danach streben, dass man anständig im Elend und in der Armut bleibt, dass man nichts falsch macht. Das wollen wir im Fortgang einmal näher beleuchten. Wir haben bemerkt, in der Unterschichtsdebatte der letzten Wochen geht es so zu, praktisch stellen sich die Politiker zu den Armen und Ärmsten, zu den Arbeitssuchenden und Arbeitenden so, dass sie sagen, der Lohn muss billiger werden, damit die Nation vorankommt. Der Maßstab des Gewinns in dieser Nation, das ist die Wirtschaft und ihre Gewinne. Und wenn dafür die Arbeitslosen immer noch zu viele Ansprüche haben, dafür haben wir Hartz IV. Da machen wir die fleißig. Theoretisch aber bringen die Politiker das Thema Unterschicht auf in einer ganz anderen Art und Weise, nämlich in einer politischen Definition für die untersten Teile der vom Lohn abhängigen, und zwar unter einem sehr bezeichnenden Gesichtspunkt. Die da ganz unten, diese untere Schicht der Lohnabhängigen, die würde durch ihre Armut Sorgen bereiten, weil sie nicht mehr den geforderten Anstand aufbringt. Tja, und dann kommen sie daher und sagen, ja, aber beleidigen, sie als Unterschicht ansprechen, das wollen wir nicht. Wir wollen ihnen schon sagen, wir wollen nicht sagen, ihr seid für uns moralisch verloren. Nein, wir wollen sagen, wie Müntefering es nennt, Unterschicht ist die Erfindung weltfremder Soziologen. Das ist schon komisch. Da könnte man doch eigentlich denken, das hat schon etwas von Beschwörungsformeln, was dieser Müntefering dort mit seiner Sprachbereinigung macht.
Ja, Beschwörung im Sinne von einer beschönigenden Sprachregelung. Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Unsere Stammhörer, die werden ja wohl wissen, weil ich es an dieser Stelle schon dann und wann mal gesagt habe, Mir ist eigentlich der Streit um Sprachregelungen vollkommen egal. Wenn denn, sagen wir mal, Kapitalismus oder Klassengesellschaft unerwünschte Bezeichnungen sind, na gut, dann weg damit. Ich habe was zu kritisieren und habe was auszusetzen an der Marktwirtschaft am Standort Deutschland, an, sagen wir mal, an Arbeitgebern und Unternehmern. Ich habe da wirklich kein Problem damit, die erwünschten Sprachregelungen zu verwenden. Hauptsache, die Kritik stimmt. Na gut, wenn die Marktwirtschaft kritikabel ist, dann kritisiere ich eben die Marktwirtschaft. Und habe es doch gar nicht nötig, meine Kritik daran nochmal mit einer extra negativ besetzten Sprachregelung zu unterstreichen, à la Kapitalismus oder was da in Frage käme. Nur, die öffentlichen Meinungsbildner, die sind's, die diese Sache nicht so locker sehen. Sie legen ganz viel Wert auf euphemistische Sprachregelungen. Das ist einerseits total albern, andererseits kann man dem ja entnehmen, wenn sie so viel Wert drauf legen, dann werden sie es wohl auch nötig haben. Also, jetzt bei der aktuellen Debatte hat der Andreas ja darauf aufmerksam gemacht, manche halten die Bezeichnung Unterschicht für ehrenrührig, andere gar nicht, die haben nämlich mit den Unterschichtlern ein Hühnchen zu rupfen, aber Leute wie der Müntefering sagen, da darf man eigentlich gar nicht zu dieser Bezeichnung greifen, weil die würde wen beleidigen. Und dieses quasi Leugnen einer Tatsache, das erinnert einen schon sehr an die bürgerliche Stellung zu den Klassen. Das hat ja jeder in der Schule gelernt. Bei Klassen und Klassengesellschaft, da gilt, der Bundesrepublik Deutschland nachzusagen, es handle sich bei ihr um eine Klassengesellschaft, das erfüllt nachgerade den Tatbestand der Beleidigung. Klassen, naja, für frühere Zeitalter oder für andere Systeme, bitte sehr, da darf man das sagen. Aber bei uns? Offensichtlich gilt den Fans der Bundesrepublik Deutschland und ihres politischen und ökonomischen Systems die Bezeichnung Klassengesellschaft als ein moralisch höchst ehrenrühriger Einwand gegen die soziale und politische Verfassung einer Nation. Fast so, als müssten sie diesen Einwand als grundlegende Kritik samt anschließender praktischer Konsequenzen gelten lassen, wenn er denn zutreffen würde. Klassengesellschaft ruft, Stichwort Manchester-Kapitalismus, die Vorstellung von empörender sozialer Ungleichheit hervor, von Leuten, die von ihren Einkünften nicht leben können, umgekehrt von schamloser Bereicherung, die mit ungerechter Herrschaft paktiert. Und solche Zustände, die unterliegen der moralischen Verurteilung durch politisch gebildete Zeitgenossen. Und zwar vor allem deshalb, weil ihnen bei Klassen sofort die Fortsetzung namens Klassenkampf einfällt. Und zwar so, da ist dann ja innere Zerrissenheit am Werke anstelle staatsbürgerlicher Eintracht. Und diese innere Zerrissenheit, diese Spaltung, diese streitbar durchgefochtene Spaltung, die würde am Ende gar die Quellen der inneren wie der äußeren Macht ihres verehrten Staatswesens in Mitleidenschaft ziehen können. Das ist so ungefähr das moralisch-politische Motiv der bürgerlichen Klassenleugnung.
Ja, das war Fanny van Dannen, der schafft es einfach nicht. Ja, und in der öffentlichen Debatte über die Unterschicht kommt so viel zutreffende Ironie, wie er aufbringt, leider nie vor. In seinen Bemerkungen steckt weitaus mehr als in der Debatte. Denn hierzulande, in der Frage, was sollen wir zu dieser Gesellschaft sagen? Wie sollen wir eigentlich die Tatsache, dass so viele Leute in dieser Gesellschaft davon ausgehen, dass ihr Job nicht sicher ist, dass ihre Lebenslage überhaupt nicht sicher ist, dass sie an den Leuten, die ganz unten gelandet sind, sehen können, wo man hinkommt, wenn man einfach so von Unternehmern nicht mehr gebraucht wird? Tja, in der öffentlichen Debatte wird das ganz anders behandelt. Da wird darauf hingewiesen, die Unterschichten, naja sicher, die gibt's. Da gibt es ganze Millionen von Leuten und sie machen Sorgen. Sie machen Sorgen, weil sie nicht richtig funktionieren. Und dann wird all das, was die Lage der Menschen, die hierzulande arbeiten gehen müssen, die in dieser Gesellschaft die Rolle derer haben, die ihre Dienste anbieten und dann auch die Arbeit in dieser Gesellschaft verrichten müssen, da wird alles ein wenig auf den Kopf gestellt. Da möchte man nicht hören, Klassengesellschaft. Nein, darum geht es nicht. Da ist es so, dass wer so etwas sagt, schon ein Politiker von der SPD wie Thierse oder ein Konservativer wie Nolte sein muss, damit man weiß, ja, der meint's richtig. Wer sonst einen Anklang von Kritik an einer Gesellschaft übt, in der es offensichtlich so ist, dass der Nutzen der Wirtschaft, der Unternehmerschaft im klaren Gegensatz dazu steht, dass Löhne hoch sind, Arbeit bequemer werden könnte, wo also Interessen sich hart gegenübertreten, und das klingt ja in Klassengesellschaft an. Wer so etwas thematisiert, die Schädigung der einen für den Nutzen der anderen, wer thematisiert, dass es hier einen riesigen Reichtum gibt, aber eben dieser Reichtum gerade auf der Armut der großen Masse beruht, tja, der outet sich doch gleich als nicht befassungswürdiger, ewig gestriger Sozialist. Tja, hier in der modernen Debatte der Politiker, da kommt die Frage, warum gibt es eigentlich so viele Arme und Ärmste in einer anderen Art vor? Es wird nicht gefragt, warum gibt es eigentlich im Kapitalismus, wenn er immer produktiver wird, nicht weniger Arbeit und mehr Bequemlichkeit für alle, nicht eine bessere Versorgung, sondern Arbeitslosigkeit und Verelendung. Sondern es wird ganz anders gefragt. Ja, es wird verwiesen auf die vielen Arbeitslosen, auf die vielen Elenden, auch auf die Jungen, die gar nicht erst reinkommen in den Job. Und dann wird nicht gefragt, warum gibt es den Status? Warum gibt es in dieser Gesellschaft dieses, dass man prekär lebt? Prekär im strengen Sinne heißt nämlich, man hat nichts in der Hand. Man hat sein eigenes Leben nicht in der Hand. Und das zeichnet alle aus, die als Lohnabhängige darauf angewiesen sind, dass Unternehmer sie gut gebrauchen können und dann auch benutzen. Die prekäre Lage ist im Grunde genommen ein anderes Wort für die Lage all derer, die man früher mit einem ganz anderen Wort, nicht Prekariat, sondern Proletariat bezeichnet hat. Tja, Also, diese Frage, warum gibt es diesen Status in der Gesellschaft, dass man sein Leben lang arbeitet und wenn man rausfällt, auch noch ins Elend absinken kann und dass es Millionen ins Elend abgesunkene gibt, diese Frage wird nicht gestellt, sondern eine ganz andere Frage wird gestellt, nämlich, es sind eigentlich immer die gleichen, die da drin sind? Oder die interessante Frage, wie kommt man eigentlich rein in diesen Status? Wie wird man eigentlich so etwas wie das, was man heute mit Unterschicht dann bezeichnet? Da wird dann also darauf hingewiesen, nicht immer die gleichen sind es bei uns, und das gilt ja, Heinz, dann als quasi die großartigste Widerlegung von Klassen oder Schichten oder sonst was, weil dann heißt es, ja, Mensch, wir haben doch eine ungeheure Durchlässigkeit.
Ja, hier einschlägig sind folgende Rubriken. Wir leben bekanntlich in einer Leistungsgesellschaft, in einer Wettbewerbsgesellschaft. Die ist egalitär und das ist im Übrigen dasselbe, wie dass jedes Individuum unter diesen vielen Gleichen sich in Konkurrenz zu anderen Individuen nach oben schaffen kann. Unsere Gesellschaft ist wunderbar durchlässig und hat gleiche oder sollte zumindest gleiche Chancen für jedermann zum Aufstieg bieten. Deshalb wird dieses Thema ja auch am liebsten an den Bildungsinstitutionen durchgenommen, wie jüngst wieder unser aller Präsident Köhler, der ist ja bekanntlich eigens in eine Hauptschule in dem republikbekannten Problembezirk Berlin-Neukölln gegangen, um dort eine Laudatio auf das Bildungswesen zu halten, beziehungsweise genauer gesagt auf ein Ideal von Bildungswesen, und dem real existierenden Bildungswesen hat er allerhand Defizite attestiert, zum Beispiel in die Richtung, dass die es den Sprösslingen der Unterschicht fast nicht mehr ermöglicht, diese Segnungen der egalitären, dem Individuum zugeneigten Leistungsgesellschaft in der Bildungskonkurrenz zu genießen. Die ideologische Botschaft von all dem Zeug ist sehr klar. Die heißt ungefähr so: Es sind nicht immer und auf ewig dieselben Leute, die auf dieselben Posten festgelegt sind. Ja, nämlich wobei, bei oben und unten, bei arm und reich, bei Macht und Ohnmacht, bei gutem und schlechtem Ruf. Also bei einer kompletten gesellschaftlichen Hierarchie. Das ist vielleicht eine gelungene Widerlegung von: Es gibt gegensätzliche soziale Kollektive. Dass es zwischen diesen Kollektiven durchlässig zugeht, das ist im Gegenteil eine klare Bestätigung eines Oben und Unten. Diese Sorte der Leugnung von Klassen oder des Dementierens der Existenz von Klassen, die will also ganz und gar nicht ein Oben und Unten dementieren, sondern die will dieses Oben und Unten im Gegenteil rechtfertigen. Und zwar ihr Rechtfertigungsargument gegen die marxistische Kritik an der Klassengesellschaft heißt: Man kann auf- und absteigen, beziehungsweise das Absteigen ist nicht so beliebt, sondern das Aufsteigen. Man kann aufsteigen. So ist dieser Laden konstruiert, dass man in ihm von unten nach oben durchsteigen kann. Da tun sie glatt so, als hätte der Marx nicht etwa den Kapitalismus kritisiert, sondern eine Kastengesellschaft. Oder als hätte Marx den Feudalismus kritisiert, mit seinen festgelegten Ständen und mit seinen Privilegien und Vorrechten, wo man als Bäckergeselle tatsächlich nicht bis ins Management der Staatsbank aufsteigen konnte oder irgend so etwas. Der Marx hat aber ganz was anderes gemacht. Der hat die kapitalistische Klassengesellschaft kritisiert. Und die Klassen, ganz unabhängig davon, welches Individuum mit welcher Herkunft ihnen angehört. Das Oben und das Unten, das Festgelegtsein auf Armut oder Reichtum, die bleiben doch, auch wenn dann und wann mal es vorkommen sollte, dass ein Arbeiterkind ins Management vom Siemens oder was weiß ich aufsteigt und dort ein Kapitalistenkind verdrängt. Übrigens, wenn dann das verdrängte Kapitalistenkind von seinem Vater auch noch enterbt werden sollte und ins Proletariat absinkt, dann erklären wir uns mit ihm ausdrücklich solidarisch, ungeachtet seiner Klassenherkunft. Überhaupt, es ist doch total komisch. Das Werbeargument für diesen Laden heißt, man kann vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen. Es ist doch total komisch, dass trotz dieser nicht in Abrede zu stellenden Möglichkeit es am Ende dann so viele Tellerwäsche gibt und so wenig Millionäre, auch wenn jeder bei uns Karriere machen kann.
Hier ist Radio X. Ihr hört Index, das Magazin, wo manches besprochen wird, was anderswo auf dem Index stände. Und heute sind innerhalb von Index wir dabei, Gegenstandpunkte zu erarbeiten. Und die Gegenstandpunkte, die heute hier begründet und erarbeitet werden sollten, betreffen das Thema der letzten zwei Wochen, das Thema die Unterschichtsdebatte. Wir haben schon darüber gesprochen. Es ist ein seltsames Thema, weil in anderen Zeiten hätte man gedacht, wenn über die Leute ganz unten, wie man so sagt, gesprochen wird, dann haben sie sich vielleicht kräftig zu Wort gemeldet. Aber nichts da. Diese Debatte wird aufgemacht von den Politikern. Sie wird von der Öffentlichkeit ganz ohne Beteiligung der sogenannten Unterschichtler geführt. Diese Debatte dreht sich darum, dass die Politik eine angemessene Definition für sich selbst und damit für die übrige Gesellschaft vorgibt, wie man bitteschön mit dem massenhaften und nicht zu übersehenden Vorhandensein von auch sehr extremer Armut unter denen, die auf Lohnarbeit angewiesen sind, umzugehen hat, wie man das zu sehen hat. Und wie es so üblich ist in der Politik, da ist die Beschreibung dessen, was dort eigentlich im Argen läge, schon die Diagnose. Die Diagnose heißt, in unserer Gesellschaft, da gibt es welche, die sind ganz unten, die haben sehr wenig Geld, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das, was in ihnen entscheidend ist, das ist, dass sie Sorgenkinder für uns in der Politik sind, nämlich nicht ihre Sorgen zu beheben, sondern dass sie uns Sorgen machen. Sie machen uns Sorgen. Warum? Weil, ja, sie erfüllen die Stellenbeschreibung, die wir, die Politik, denen da ganz unten machen, nicht vollständig. Die Burschen sind einfach nicht in allen Dingen anständig genug, um das zu erfüllen, was wir von ihnen wollen. Nämlich, sie müssen Hoffnung zeigen, sie müssen auf die Durchlässigkeit und die Chancen setzen, sie müssen auf den Aufstieg setzen, sogar darauf, dass ihre Kinder wieder etwas werden. Das ist bezeichnend. Das ist bezeichnend deshalb, weil gar nicht gefragt wird, woher kommt eigentlich die Tatsache, dass der riesige kapitalistische Reichtum, der erarbeitet wird, immer einhergeht mit einer sehr, sehr großen Masse an Elenden und der Anforderung an die, die arbeiten, sich bitteschön zu bescheiden, sondern es wird gesagt, nun ja, die da unten, selbst die ganz, ganz unten, müssen sich richtig zusammenreißen, damit sie alle die Anforderungen erfüllen können, die wir an sie stellen. Sie müssen richtig wählen, sie müssen streben, sie müssen sich zusammenreißen für eine anständige Lebensführung und sie müssen ihre Kinder nach oben bringen. Tja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, alles das, was man zurzeit über Kinder hört, gerade über Kinder, die in ganz armen Familien aufwachsen, da ist es grausam. Aber was wird eigentlich von der Politik verlangt? Von der Politik? Die Politiker, sie sagen, tja, Bildung, das ist doch der Kronzeuge dafür, dass wir in dieser Gesellschaft eine ungeheure Durchlässigkeit und Aufstiegschancen haben. Sie beziehen sich darauf. Es gibt auch einen Unterschied zu vorbürgerlichen Gesellschaften. In vorbürgerlichen Gesellschaften, so sagt man, sei durch Geburt festgelegt gewesen, was man wird. Nein, auch damals war es natürlich nicht die Geburt, die festgelegt hat, sondern die gesellschaftliche Ordnung mit Gewalt aufrechterhalten, dass der eine ein Leibeigener und der andere ein Adliger ist. Und heute wird gesagt, Bildung, das sollten die da unten mal als ihre Chance ergreifen, zumindest für ihre Kinder. Weil hierzulande wird jedermann in die Schule gesteckt. Ja, diese Gesellschaft braucht tatsächlich dafür, dass die Menschen sich für den Reichtum der Wirtschaft nützlich machen, Leute, die lesen und schreiben können, Leute, die auch an Computern arbeiten können, die auch englische Ausdrücke verstehen, all dies, diese Gesellschaft teilt den Menschen zu, ihr kommt der Bildung nicht aus und ihr kriegt sogar noch eine moralische Bildung dazu. Das merkt man immer dann, wenn über die Schulen gesprochen wird, wo diese moralische Aufrüstung auch der Sprösslinge, derer, die ganz aus der Vernutzung für den bürgerlichen Reichtum herausgefallen sind, nicht mehr so richtig klappt. Und dann wird gesagt, ja, die sollen mal alle auf Bildung setzen. Eigentlich ein kleiner Witz, weil man weiß, ja, hier gibt es einen Leistungswettbewerb um die Frage, wer kommt eigentlich von denen, die auf Arbeit für Lohn angewiesen sind, in die Chance, in die Auswahl, etwas bessere Berufe ergreifen zu können. Diejenigen nämlich, die von Haus aus Unternehmersohn sind, die brauchen übrigens, kriegen aber dann trotzdem auf den Internaten eine Ausbildung, aber die brauchen kein Abitur, die haben ja das Geld. Die anderen, die sollen sich darum bemühen, sollen zusehen, dass sie nach oben kommen und dann, tja dann, was ist dann eigentlich, wenn in einer Gesellschaft, wo es ums Geldverdienen und so weiter geht, dann wird mit der Bildung ein Auswahlkriterium für Unternehmer geboten. Welche will ich nehmen? Welche will ich nicht nehmen? Ich wähle die aus. Und ist mit Bildung eigentlich irgendeine Garantie gegeben? Ist Bildung eigentlich wirklich das habt ihr in der Hand? Dann habt ihr euer Schicksal selber in der Hand. Ach, weit gefehlt. Man merkt es doch daran, dass es nur ein Auswahlkriterium ist. Natürlich, Unternehmer sortieren Leute mit schlechter Bildung eher aus als vielleicht solche mit einer etwas weitergehenden Bildung. Aber sie sortieren doch sowieso so viele aus, wie sie aussortieren wollen. Es ist doch nicht so, dass wenn die Allianz einige tausend Leute entlässt, sie sich auf den Standpunkt stellt, wenn die alle mehr gebildet wären, würde ich die behalten. Diese Lüge, naja, die spielt auch eine Rolle, wenn darüber gesprochen wird, Die Bildung, das ist doch der Kronzeuge für Durchlässigkeit und Aufstiegschancen und was man sonst noch in dieser Gesellschaft alles so nennt an Vorteilen und was es geben soll an Beleg, dass Elend eine Ausnahmeerscheinung ist, obwohl sie ein fester Status und ein fester Beruf in dieser kapitalistischen Gesellschaft ist.